Welcome to my G-spot.
Herzlich willkommen. Ich bin Stefanie Giesinger und wir befinden uns natürlich wieder in meinem schönen, flauschigen G-Spot. Und heute besprechen wir mal eure Fragen, denn das ist eine Community-Folge. Heute gibt es nämlich Antworten auf eure tollen Fragen. Ich habe mal wieder viele Fragen von euch dabei und ja, die beziehen sich auch auf unterschiedliche Themen. Mit was fangen wir an? Fangen wir doch mal mit dem Modeln an. Die erste Frage finde ich schon relativ amüsant. Und zwar, würdest du ein Playboy-Angebot annehmen? Okay, wisst ihr was? Darauf gibt es eine kurze Antwort. Ein Angebot würde ich ablehnen. Ich wollte jetzt irgendwas Lustiges und Cooles sagen und irgendwas Verwinkeltes, aber meine Antwort ist, ich würde mich nicht für einen Playboy ausziehen. Ich verurteile keine Person, die das macht. Ich finde es irgendwie sogar cool, aber ich wär's nicht. Was würdest du heute bei GNTM anders machen? Nichts, denn ich habe gewonnen. Ich würde wirklich alles genau so machen. Ich würde mir vielleicht die Sachen aufschreiben, die wir machen, weil das ist jetzt ja so über 10 Jahre her und ich kann mich natürlich nicht an jeden Tag erinnern. Dabei war es eine super coole Zeit. Und ich habe immer noch das Gefühl, dass es die coolste Zeit war in meinem Leben. Und es wäre schon schön, jetzt ein Tagebuch zu haben, in dem ich alles nochmal nachlesen könnte. GNTM-Moment, der nicht ausgestrahlt wurde, aber wunderschön war. Ja, da sind wir wieder dabei. Es ist 10 Jahre her. Meh. Wir hatten immer mal wieder freie Tage und dieser Moment ist tatsächlich doch schon sehr eingebrannt in meinen Kopf. Wir hatten eine richtig schöne Villa, Pacific Palisades in LA, wundervolle Gegend. Und an diesen freien Tagen haben wir einfach nur im Haus abgehangen und hatten immer diese gesetzten Interviews. Also wisst ihr, die unterschiedlichen kleinen Sequenzen, die eingeblendet werden von den Kandidatinnen, die nochmal was dazu sagen. Wie zum Beispiel, ja, also da habe ich dann, da wurde ich dann fotografiert und dann habe ich ganz große Angst bekommen vor der Schlange. Also der richtigen Schlange, dem Tier, nicht der Person. und zwischendurch, immer wenn andere dann interviewt wurden, hatten alle anderen Freizeit. Und wir haben uns in den Whirlpool gesetzt und ich saß da mit Betty und wir haben über Liebe gesprochen, denn wir waren beide zu der Zeit verliebt und haben ja unsere Partner vermisst und wir haben die Sonne genossen. Das war ein richtig schöner Moment. Und auch immer Frühstückssituationen, die waren auch schön. Jeden Morgen haben wir uns alle in der Küche getroffen und haben uns dann irgendwas gemacht. Das war auch echt toll. Thema Modeln. Ein wichtiger Tipp für dein jüngeres Ich. Mein wichtiger Tipp an mich selbst wäre, nimm dir mehr Freizeit und mach dir nicht so viel Druck wegen deinem Körper. Aber wahrscheinlich, wenn ich als Zukunfts-Ich vor mir sitzen würde und sagen würde, hey, mach dir nicht so viel Druck wegen deinem Körper, würde ich mir auch denken, Schnauze jetzt. Ich war halt unter sehr viel Druck und diesen Druck habe ich mir selbst gemacht, habe den aber auch von meiner Außenwelt wahrgenommen und war ganz fest davon überzeugt, dass wenn ich zunehme oder nicht abnehme, ich nicht mehr erfolgreich sein werde, weil es mir auch von vielen Menschen so gesagt wurde. Und deswegen würde ich meinem zukünftigen Ich, glaube ich, auch den Vogel zeigen und würde sagen, ey, geh wieder zurück in dein Jahr 2024 und lass mich in Ruhe jetzt. Ich baue gerade unsere Zukunft auf. Genau. Deswegen, ich glaube, meinem dickköpfigen früheren Ich könnte ich mir nichts sagen. Nee, ich würde nichts annehmen von mir selbst, was eigentlich voll dumm ist. Aber ja, Steffi ist halt Steffi. Thema G-Spot. Wie lange bereitest du dich auf eine Folge vor und mit wem? Also kurz mal zum Prozess. Wir setzen uns erstmal in der Redaktion zusammen und entscheiden dann, welche Themen wir besprechen möchten, was mir auch so auf dem Herzen liegt, was mich gerade so interessiert und was auch in der Redaktion bei den individuellen Menschen so passiert und ob irgendwelche Ideen auch entstanden sind oder man was gesehen hat auf Social Media, was einen gepackt hat. Unter anderem natürlich Social Media. Dann besprechen wir auch TraumgästInnen und die gehen wir dann an. In der Produktion und Redaktion arbeiten Samuel Benke, Kate Kubel, P. Solomon Obong und dann gibt es noch die technische Produktion. Da sind Konstantin Lange und Paul Ott drin und von meinem Team Leni Fester und Julia Schneider sind immer mit dabei. Und dann gibt es noch den Executive Producer, den Konstantin Seidenstücker. Unterschiedlich lange bereite ich mich auf unterschiedliche Folgen vor. Manchmal sind es nur ein paar Tage, manchmal sind es Wochen, wenn ich ein Buch lese zu einem bestimmten Thema. Und ja, das ist so der Ablauf. Wir machen eine Redaktionssitzung am Tag vor der Aufnahme oder am vorherigen Tag. Samuel schreibt da häufig die vielen Fragen zusammen, die ihn auf das Thema bezogen von der Person interessieren und ich schreibe die Morning Pages, dann setzen wir uns zusammen und lesen das alles und überarbeiten das Ganze. Bei G-Spot arbeiten aber echt viele unterschiedliche Menschen und auch unterschiedliche Departments an dem ganzen Format, weil das endet ja nicht mit der Folge, also mit Vorbereitung, Aufnahme und Abnahme, sondern es gibt auch die Social Media Teams, es gibt diejenigen, die sich auch um die Werbung kümmern, um die Einbuchungen. Ja, wir haben echt ein relativ großes Team zum Glück und ich mag alle sehr. Es ist wirklich so eine Happy Family. Wir hatten am Anfang auch ein großes Dinner, alle gemeinsam und es war richtig schön, mit schönen Konversationen, toller Energie. Es ist ein Wohlfühlort geworden und hier hinten, hinter euch unter der Kamera, ist der Redaktionsraum. Ich glaube, jede Person hat dort schon richtig doll geweint. Jede Person hat sich mindestens einmal richtig doll verschluckt, dass das ein Hustenanfall war, dass wir so waren, okay, sollen wir den Notruf rufen? Ja, und irgendwie, wir kennen uns inzwischen auch ziemlich privat und innig, würde ich schon fast sagen. Das kann man auch gar nicht, das geht gar nicht. Man bespricht so persönliche Themen und es sind einfach schöne Wohlfühlmenschen. Was hat sich in deinem Leben verändert, seit du mit dem Podcast angefangen hast? Viel Positives, denn ich laufe jetzt durch die Straßen und werde erkannt, nicht nur für meine Schönheit, sondern auch für meinen tollen Kopf und etwas. Es ist wirklich schön, dass ich ganz andere Begegnungen habe auf der Straße. Ich werde inzwischen angesprochen mit, oh, ich finde die und die Folge richtig cool, oh, ich mag deinen Podcast sehr oder danke, dass du darüber sprichst. Und das hat natürlich sofort eine ganz andere Ebene als das Treffen mit Menschen, die mich kennen davor. Denn davor war es sehr auf mein Äußeres bezogen oder eben Germany's Next Topmodel, meine Vergangenheit. Und dass jetzt Menschen auch wissen, was meine Interessen sind und wie ich zu unterschiedlichen Themen stehe, was meine Einstellungen sind, das finde ich schon cool. Und ich habe echt tolle Konversationen seitdem. Und ich muss schon sagen, es strengt mich nochmal ganz anders an, eben auch diesen Job zu machen und mich in unterschiedliche Themen reinzufuchsen, mir Sachen dann auch einzuprägen und ja, ich habe das Gefühl, ich tue gerade etwas für mein Zukunfts-Ich. Nicht auf beruflicher Ebene, sondern ich mache gerade eine starke Entwicklung durch. Ach, ich benutze das Wort Entwicklung wirklich inflationär, aber ich entwickle mich halt. Ich sehe es halt so. Und ja, es ist so, dass ich weiß, dass die zukünftige Steffi sich denken wird, danke, danke, dass du das alles gemacht hast. Wie geht es dir damit, dass deine Familie und FreundInnen durch G-Spot neue Dinge über dich erfahren? Am Anfang war das super gruselig. Vor allem Themen, die leider in unserer Gesellschaft und auch bei mir in der Familie als krasses Tabuthema immer so ausgespart werden, wie zum Beispiel Sex. Und ich habe mir so einen Stress gemacht. Ich war so, ja, das hören dann meine Eltern, mein Bruder, Cousins, Cousinen, Tanten. Oh mein Gott. Und jetzt denke ich mir so, pff, ja, bin ich halt. Ich bin halt ich. Und ich hoffe, die lieben mich für alles, was ich bin. Und wenn nicht, ist es halt so. Ich glaube auch wirklich, G-Spot hat mir geholfen, mich mehr zu akzeptieren und auch damit umgehen zu können, dass andere Menschen mich nicht immer akzeptieren können. Ich lese das ja manchmal so in der Kommentarspalte, wenn mir Horst 3000 wieder sagen will, dass ich zu viel gendere oder eine komische Einstellung irgendeinem politischen Thema gegenüber habe. Ich kann das inzwischen aushalten, dass es Meinungsunterschiede gibt. Punkt. Und mit FreundInnen, die wussten das alles schon. Ich bin ein offenes Buch und ich kann keine oberflächlichen Gespräche führen. Das ist tatsächlich ein Talent, das ich nicht habe und auch nicht brauche. Ich hasse oberflächliche Gespräche. Ich setze mich immer irgendwie hin mit meinen Freundinnen oder auch so semi-bekannten Personen von mir, was vielleicht nicht so schlau ist, und erzähle alles. Ich kann sogar über meinen Stuhlgang gerade reden. So, ach ja, ich bin schon wieder seit 4 Tagen nicht aufs Klo gegangen. Und am Anfang ist so, oh, hat sie das gerade wirklich gesagt? Und dann ist es dann aber einfach so eine schöne Energie, wo sich alle wohlfühlen, ihre Sachen zu teilen. Das, was sie gerade so beschäftigt. Und ich mag das. Ich finde, genau so möchte ich menschliche Interaktionen in meinem Leben haben.
Werbung.
Ich habe ja schon mal mit euch über Strom gesprochen. Ich weiß, interessantes Thema. Ich bin vor rund 2 Jahren umgezogen und habe mich erst dann damit auseinandergesetzt, was es für Stromanbieter gibt. Und vor ein paar Tagen habe ich meinen Bruder mal gefragt, welchen Stromanbieter hast du eigentlich? Und der meinte, weiß ich gar nicht. Habe ich einfach mal irgendwann abgeschlossen und es läuft. Und ich glaube, so geht es den meisten Menschen. Dabei ist Naturstrom der leichteste Weg, etwas für die Umwelt zu machen. Es ist 100% deutscher Ökostrom aus Sonne, Wind und Wasser. Das heißt, man schadet der Natur nicht mit seinem Strom. Und echter Ökostrom ist der einfachste und wirkungsvollste Weg, um einen Beitrag zu mehr Klimaschutz zu leisten. Und je mehr Ökostrom verwendet wird, also auch von uns allen Menschen, desto mehr werden fossile Kraftwerke verdrängt und wir senken dadurch den CO2-Ausstoß. Abgesehen davon müssen eigentlich mehr Menschen Ökostrom verwenden, denn dadurch können auch nur neue Solar- und Windenergieanlagen gebaut werden. Und außerdem ist im Naturstromtarif ein fester Förderbetrag für neue erneuerbare Energienanlagen enthalten. Damit unterstützt ihr die Energiewende direkt, ohne extra etwas machen zu müssen. Das heißt, es ist schon enthalten. Richtig cool. Und es gibt sehr faire Vertragsdetails. Es gibt keine lange Vertragsbindung. Man kann, wenn man nicht glücklich ist bei Naturstrom, monatlich kündigen. Und das Allerbeste ist, sie übernehmen alles Bürokratische. Das heißt, wenn ihr jetzt wechseln wollt zu Naturstrom, dann füllt ihr einen Antrag aus und sie kündigen euren letzten Vertrag und ihr bekommt einen neuen Naturstromvertrag. Und wie gesagt, wenn ihr nicht happy seid, könnt ihr jeden Monat einfach kündigen. Das Tolle ist, Naturstrom belohnt den Wechsel mit einem Startguthaben von 30 Euro für jeden Strom- und oder Gasvertrag. Also meiner Meinung nach spricht nichts dagegen, jetzt zu Naturstrom zu wechseln. Alle weiteren Infos findet ihr wie immer in den Shownotes oder unter www.naturstrom.de/gspot.
Werbung Ende.
Okay, jetzt kommen wir mal zu den generellen Fragen. Und zwar, was sind die wichtigsten Dinge, die du in deinen 20ern gelernt hast? Meinen Zyklus im Auge zu behalten, also Menstruationszyklus. Ich habe es einfach nie verstanden, wieso ich manchmal mehr Energie habe, manchmal weniger Energie, wieso ich manchmal schlecht drauf bin, wieso ich manchmal super hungrig bin, wieso nicht. Und es gibt ein Muster. Und wenn ich dieses Muster einmal über meinen Zyklus lege, also es damit vergleiche, dann merke ich, es hängt extrem stark damit zusammen und ich habe ein viel größeres Verständnis für mich. Es sind halt auch oft die Hormone, die mich beeinflussen. Was habe ich noch gelernt? Ich habe gelernt, dass ich mein eigenes Leben führe, was super schön ist. Vielleicht habe ich dafür auch meine Single-Zeit gebraucht, dass ich aus unterschiedlichen schweren Situationen dann in meine eigene Wohnung kam und gemerkt habe so, wow, das habe ich mir aufgebaut. Mein Leben mit meinen Freundinnen, mit meinem Zuhause und ich fühle mich hier wohl. Schön. Ich bin sicher, weil ich mich habe. Das ist auch eine tolle Erkenntnis, die ich in den 20ern jetzt hatte. Dann habe ich gelernt in den 20ern, dass ich super viele Ambivalenzen in mir trage, dass ich mich eigentlich nicht entscheiden will. Also mit entscheiden ist was Endgültiges für mich impliziert in dem Satz. Es gibt für mich nichts Endgültiges. Ich verändere meine Meinung stetig und das mag ich inzwischen auch, denn da sind wir wieder beim Wachstum. Ich wachse und ich mag es. Was habe ich noch in den 20ern gelernt? Ich habe gelernt, dass es wichtig ist tatsächlich, dass man nicht von allen gemocht wird, weil ich mag ja auch nicht alle. Und wenn ich wieder das Gefühl habe, ich versuche es jedem gerecht zu machen und von jedem gemocht zu werden, dann ist es schon Alarmstufe rot. Frau Giesingen kennt wieder ihren eigenen Selbstwert nicht. Generell habe ich so einige Alarmsignale meines Körpers und meines mentalen Ichs erlernen können, die mir immer wieder so zeigen, okay, ich muss gerade mich mehr zurückziehen, mehr auf etwas achten. Und das finde ich schön, weil ich mich jetzt um mich kümmern kann. Und ja, ich glaube, ich habe extrem gelernt, besser zu kommunizieren. Weil ich das irgendwie nicht so gut konnte. Vor allem Konfliktkommunikation, das ist mir sehr schwer gefallen. Das fällt mir auch immer noch schwer, aber ist besser als Anfang 20er. Und dass alles okay ist. Egal, was man gerade durchmacht, es ist okay. Es vergeht auch. Wunden verheilen auch und irgendwann wird's wieder okay sein. Eine gewisse Zuversicht und eine positive Einstellung, die habe ich schon sehr stark erlernt, würde ich mal sagen, weil sie mir das Leben auch erleichtert. Wie würdest du dein Leben momentan in 3 Worten beschreiben? Oh, gerade ist interessant, ist das erste Wort. Und gerade ist aber auch anstrengend, ja. Boah, ist irgendwie negativ, ne? Und gerade ist mein Leben auch in einer Wandlung. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber man hat einfach immer so kurze Zeitspannen, wo man das Gefühl hat, jetzt kalibriert sich nochmal alles neu. Es kalibriert sich, dass ich neue Lebensumstände habe. Irgendwas verändert sich gerade und ich weiß noch nicht so ganz was. Und ich bin noch definitiv noch nicht an einem Ort angekommen, wo es kurz so verweilen wird. Also gerade ist auf jeden Fall so Kalibrationsverfahren. Wie wird man selbstbewusster? Das Wort selbstbewusst sagt eigentlich schon alles. Man muss sich bewusst werden über sich selbst. Ja, ich bin aber auch hier Coach, Mental Coach, deswegen ich habe einfach die Weisheit mit Löffeln gegessen. Nee, ich glaube, man muss sich selbst kennenlernen, weil nur so kann man auch selbstbewusst durch die Gegend gehen und wissen, wer man ist. Und ich habe gemerkt, dass ich wirklich so eine, ich muss ehrlich zu mir selbst sein und das auch in Bezug auf die Konflikte, die ich gerade in mir trage und auch diese, ich nenne sie mal Schattenseiten, also die Dinge an mir, die ich nicht so richtig mag, sei es äußerlich, sei es innerlich und sie auch anzunehmen. Keine Person auf dieser Welt ist perfekt. Und bei denen, wo wir denken, dass sie perfekt sind, die arbeiten so hart daran, perfekt zu wirken, dass es häufig auch wirklich eher eine Imperfektion ist. Ich glaube, es ist eine Imperfektion, versuchen, perfekt zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Genau. Also alles so anzunehmen, was man eben hat. Und wenn einen etwas stört, was man verändern kann und möchte, dann kann man das natürlich auch angehen. Und auch dieses Verfahren wird einen dann stärken. Wie zum Beispiel, man will sportlicher werden, man will sich besser fühlen in seinem Körper. Und wenn man dann anfängt, Sport zu machen und auch da so einen Prozess miterlebt, das macht einen auch selbstbewusster. Oder man will anfangen, mehr zu lesen. Und auch der Prozess, wenn man sich selbst dann treu bleibt und das, was man sich wünscht von sich selbst, wie zum Beispiel hier ein Buch lesen, einmal die Woche ein Buch zu lesen, genau, Frau Giesinger. Nee, aber 10 Minuten jeden Tag zu lesen. Und wenn man das konstant macht, dann steigert das auch das Selbstbewusstsein, weil man sich Respekt selbst zeigt. Wie sehr prägt dich dein russischer Background? Bin selber Deutsch-Russin. Prägt mich schon noch sehr, denn meine Erziehung war sehr russisch. Darüber habe ich auch mit meinen Eltern jetzt letztes Wochenende gesprochen. Weil da ja ein junger Mann stand und der hat eine Konversation mit meinem Bruder aufgebaut und war so, ah ja, mir gelingt das und das nicht, weil ich bin so ein verkopfter Mensch und so. Und das haben meine Eltern mitbekommen. Und dann meinten meine Eltern so, ja, der wurde ganz deutsch erzogen. Mit ganz viel Empathie. Nee. Also ihr seid so, wie ihr seid. Ihr schafft alles, weil wir euch so erzogen haben, steh auf, mach weiter. Oder ja, halt wenn man einen schlechten Tag hat, dann ist es so, aber jetzt erst recht. Jetzt erst recht durchziehen. Und das habe ich schon sehr in mir. Und das merke ich auch manchmal, wenn ich zu Hause bin. Auch am Morgen, wenn ich schlecht geschlafen habe, zum Beispiel heute Morgen, habe ich dann so kurze Motivationssprüche und ich nehme die erst jetzt so präsent wahr, seitdem ich einen Partner habe, mit dem ich mich auch auf Deutsch unterhalte. Und der guckt mich dann immer sehr erstaunt an, weil ich so komische Sachen sage. Wie zum Beispiel heute Morgen bin ich aufgestanden, da war ich so, come on Steffi, letzter Tag, schaffst du, zieh durch. Und ich bin dann eher so richtig hart zu mir selbst. Wenn es mir dann nicht so gut geht, dann mache ich eine eiskalte Dusche, klopfe mir 10-mal ins Gesicht und bin so, wow. Und dann ziehe ich durch. Mhm. Sehr empathievoll mit mir selbst. Ich weiß, Mitgefühl wird klein geschrieben. Ja, keine Ahnung. Ich glaube, das ist der größte Teil in mir, der so russisch ist. Einfach hart zu sein mit mir selbst und ja eine unglaubliche Disziplin zu haben. Und ansonsten spreche ich mit meiner Familie, außer mit meinem Bruder, eigentlich nur Russisch. Mit meinem Bruder rede ich irgendwie nur Deutsch. Wir lassen immer mal wieder russische Worte einfließen. Und wir ernähren uns sehr russisch bei uns zu Hause. Das ist eigentlich auch noch sehr prägend. Und ansonsten, ja, bin halt Deutsch-Russin. Ich bin, das ist so komisch, weil in Deutschland bin ich Russin und in Russland bin ich Deutsche. Was bin ich eigentlich? Ich bin einfach ein schönes Engelchen von dieser Welt. Hihi, schöner Engel. Schönes Engelchen? Ach, ihr wisst schon. Ich bin einfach von dieser Welt. Nee, ich bin eigentlich ein Alien. Ich bin ein Alien. Wie hast du herausgefunden, was dein Typ Frau ist? Ja, ich glaube, durch Augen. okay. Der Begriff Typ Frau oder Typ Mann finde ich ein bisschen komisch, ehrlich gesagt, weil ich merke schon, ich habe so Präferenzen bei der Äußerlichkeit oder auch Präferenzen ist ein falsches Wort. Es ist eher sowas so, finde ich schön, aber da könnte ich jetzt nicht sagen, blond, brünett, rote Haare oder sonst was. Oder was jetzt irgendwie Körperformen, Körpertypen oder so angeht. Ich habe gemerkt, dass es auf jeden Fall ein Schema gibt, was ich attraktiv finde. Also zum Beispiel, wenn eine Person sehr weiblich wirkt, finde ich das irgendwie attraktiv tatsächlich. Auch bei Männern. Und ja, ich glaube, ich habe gar nicht so richtig eine Typ-Frau, eine Frau, die ich idealisiere. Aber zum Beispiel Emily Ratajkowski finde ich unglaublich heiß, beispielsweise. Aber es gibt auch Frauen, die ganz anders aussehen, die ich auch super schön finde und attraktiv. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich einen Typ Frau habe. Was tust du gegen Einsamkeit? YouPorn. Spaß. Was tust du gegen Einsamkeit? Ich lese, ich schreibe. Ich wäre wahrscheinlich früher sehr schnell dazu gekommen, mich abzulenken. Also entweder mit unterschiedlichen Menschen unterwegs zu sein, irgendwas zu gucken, also Entertainment-mäßig, oder auszugehen. Aber jetzt ist es, mich wirklich damit auseinanderzusetzen mit mir selbst. Und das tue ich oft mit dem Schreiben oder auch einfach mit einem Spazierengehen, finde ich auch schön. Oder ja, eben auch so etwas zu lesen, was mit der persönlichen Entwicklung zusammenhängt. Und das kann man auch bei vielen Büchern. Inzwischen auch nicht nur mit Sachbüchern habe ich das Gefühl, ich entwickle mich weiter, sondern auch von Geschichten anderer. Genau. Und ansonsten gibt es natürlich auch die russische Variante. Man guckt sich im Spiegel an, haut sich 10-mal auf die Backen und dann geht's weiter. Also würde ich nicht empfehlen, aber ganz ehrlich, manchmal bin ich wirklich so hart mit mir selbst. Ja, komisch, ne? Merke ich selbst. Was sind deine Lieblingsorte in Berlin? Mein Zuhause, Nummer 1, das ist nämlich mein Liebesnest. Und Nummer 2 wären, wow, gute Frage. Es ist auch wirklich immer von der Saison sehr stark abhängig und von den Menschen tatsächlich. Ich mag eigentlich so gut wie alle Parks in Berlin. Ich mag den Tiergarten, finde ich einfach toll. Dann mag ich die Museumsinsel, finde ich einfach schön visuell anzuschauen, tatsächlich. Ich mag das Fotografiska, das ist ein neuer Ort, da gibt es eine Art Ausstellung und Restaurant, Bar, Café und auch so einen kleinen Laden, alles an einem Ort, ist schon cool. Ich mag den Montbijou Park, weil er so direkt am Wasser ist, eigentlich auch Museumsinsel tatsächlich. Ich mag generell Mitte, Stadtteil Mitte sehr gerne. Und ansonsten, ja, würde ich sagen, fühle ich mich da wohl, wo die richtigen Menschen sind. Und das ist manchmal auch so das Zuhause von jemandem. Willst du immer in Berlin bleiben? Nein, will ich, glaube ich, nicht. Aber ich kann es mir auch vorstellen. Gerade romantisiere ich ein wenig, eine Halle auszubauen, irgendwo am Wasser in Berlin. Und in dieser Halle könnte man dann, ja, sich mit FreundInnen treffen. Es können immer mal wieder Leute bei einem wohnen. Man könnte, wenn man möchte, eine Familie da haben. Man könnte auch ein kleines Bötchen haben, direkt am Haus im Wasser. Ja, das romantisiere ich schon sehr. Und man könnte sich da kreativ austoben. Also malen, singen, tanzen. Ich mein's ernst. Ich nenne hier nicht einfach irgendwelche Worte. Das ist etwas, was ich unglaublich gerne mehr machen würde. Aber es macht mir so wenig Spaß, es in meiner Wohnung zu machen. Zum Beispiel malen. Wenn ich da einmal meine Malsachen auspacke, dann stehen die da rum, dann stinken die. Und ich denke mir so, oh, na toll. Und ich kann mein Gemälde ja auch nicht einfach irgendwo hinmachen, weil dann geht's entweder kaputt oder ja, ist einfach blöd. Und in ein Atelier zu fahren, finde ich auch nicht nice. Und ich würde gerne schreinern, tatsächlich. Ich würde voll gerne mal versuchen, ein paar Möbel zu bauen. Ja. Also, ich will nicht für immer in Berlin bleiben, aber gerade entsteht eine Möglichkeit in meinem Kopf mit dieser Halle. Aber am liebsten würde ich irgendwo am Meer leben. Tipps bei Angst und Panik. Mit anderen Menschen darüber zu sprechen. Und wenn es häufiger passiert, Menschen auch schon darauf vorzubereiten. den engen Umkreis vielleicht auch sogar vorzubereiten, zu sagen, hey, in letzter Zeit habe ich öfter mal wieder so kurze Panikattacken. Am besten verhältst du dich so und so. Für mich persönlich war es am besten, wenn keiner dieser Angst viel Aufmerksamkeit schenkt, sondern dass das einfach komplett normal ist. Und ich würde mich dann so mitteilen, so ey, ich habe gerade eine Panikattacke, ich habe das Gefühl, ich kann nicht atmen, und dann eben nicht zu sagen, oh Gott, oh, ist das schlimm, sondern einfach so, okay, cool, sag Bescheid, wenn ich irgendwas machen kann. Und schon dieses Mitteilen hat mir geholfen. Bei Angst und Panik ist es aber auch so unterschiedlich. Selbst meine Panikattacken waren voneinander super unterschiedlich. Manchmal kam es auch mit einem Heulkrampf. Manchmal war es einfach so ein, ich kann mich gerade nicht mehr bewegen. Und manchmal hat es sich einfach angefühlt wie der größte Downer auf der Welt. Also wirklich, als würde mich etwas auf die Erde ziehen und ich bin 200 Kilo schwer und kann einfach gerade gar nicht mehr in meinem Körper sein. Wisst ihr, was ich meine? Schwer zu beschreiben. Manchmal war es so ein Herzrasen. Und deswegen war es für mich dann auch schwer, einen Weg zu finden, damit selbst umzugehen. Das Mitteilen ist die Nummer eins für mich. Und die Nummer zwei ist eigentlich atmen. Versuchen, diese Situation als etwas wahrzunehmen, was auf jeden Fall vorübergehen wird. Aber bei mir persönlich war das so, ich hatte das Gefühl, das geht nie wieder weg und es dauert jetzt auch schon 200 Stunden und mein Leben ist für immer so grausam. Ja. Ich muss aber auch sagen, wenn ich versuche, an diese Momente zurückzudenken, dann kommt wie so eine Wand davor und dann ist es so verriegelt. Sie können nicht mehr richtig auf ihre Emotionen zugreifen und nicht mehr so richtig spüren, wie es damals war. Wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, das ist so ein Schutzmechanismus, dass ich mich nicht mehr so richtig daran erinnern kann, was genau damals passiert ist und wie es mir wirklich ging. Ja. Eklig, wie so ein schwarzes Loch. Also Tipps würde ich mir, glaube ich, auch eher bei ExpertInnen holen. Tipps bei Depressionen. Auch das finde ich echt schwer, eben weil ich keine Expertin bin, sich Hilfe zu holen. Also vor allem Depressionen sind ja etwas, was ja erstmal eine Diagnose braucht. Und die Person, die einen diagnostiziert hat, die, finde ich, sollte dann auch die Verantwortung tragen, dass man dann die entweder richtige Expertin an die Seite bekommt oder dass man die richtigen Tipps dann auch hat und Hilfestellungen. Tipps, wenn es um Thema Sport und Ernährung geht. Mein erster Tipp ist, macht euch nicht so viel Stress, vergleicht euch nicht so viel mit anderen Menschen. Wenn ihr das Gefühl habt, auf Social Media triggert euch jemand, dass ihr auf irgendeine andere Weise aussehen wollt oder euch verändern müsst, dann mutet die Person oder entfolgt ihr sogar. Es gibt nichts Wichtigeres, als dass ihr euch selbst akzeptiert. Mal ein Beispiel. Würdet ihr euch verändern lassen von einer Person, die euch nicht liebt? Ich glaube nicht. Vor allem würde ich mich nicht von einer Person verändern lassen, die mich hasst. Und wenn ihr euch selbst nicht liebt, nicht akzeptiert, euch vielleicht hasst, dann werdet ihr natürlich euch auch nicht von dieser ekligen Ansicht verändern können. Ihr könnt euch erst in eine schöne Richtung weiterentwickeln. Hier haben wir das Wort Entwicklung. Wenn ihr euch akzeptiert und auch Liebe euch gegenüber selbst empfinden könnt. Liebe und Selbstliebe ist ein großes Wort, verstehe ich. Damit konnte ich auch lange nichts anfangen. Aber zumindest mal das anzunehmen, was man gerade ist. Und von dort aus kann man dann auch Fortschritte machen. Wenn es auch Fortschritte sind, um gesünder, bewusster zu leben. Gesünder ist, wird auch so inflationär benutzt. Manche Menschen sagen, es ist gesund, nur noch Salat zu essen. Manche Menschen sagen, es ist gesund, alles zu essen, worauf man Lust hat. Irgendwo in der Mitte liegt die Wahrheit und irgendwo da solltest du auch für dich entscheiden, was für dich eine gesunde, bewusste Ernährung ist. Und bei Sport würde ich sagen, finde etwas, was sich nicht anfühlt wie etwas, was man erledigen muss. Wie eben dieses typische, oh, ich muss noch zum Sport. Irgendwas, was einem doll Spaß macht. Mir zum Beispiel machen Bootcamp-Classes total viel Spaß, weil es ist laut, es fühlt sich an, als wäre ich in so einem Club, die Lichter sind total dunkel, nur rotes Licht und da steht dann irgend so ein Instructor oder ja, weiblicher Instructor da und sagt einem, was man zu tun hat. Und ich bin eigentlich wie wirklich auf einer Party, bewege meinen Körper, finde es ultra geil und habe dann dabei auch noch Sport gemacht. Andere Menschen gehen klettern, Paddle spielen, Tennis spielen, einfach etwas, was euch Spaß macht und sich nicht wie etwas anfühlt, was man verpflichtend erledigen muss. Wie kann man älteren Generationen Feminismus beibringen, ohne sie zu verletzen oder einen Vorwurf zu machen? Über den eigenen Werdegang sprechen. Also ich würde von dem Wort beibringen weggehen und einfach zu thematisieren, was man selbst so für Erkenntnisse hatte und gelernt hat über diese unterschiedlichen Themen, wie zum Beispiel Feminismus. Und ich finde, dass das dann auch nichts mit einem Vorwurf zu tun hat. Man kann sich ja sogar dafür bedanken, denn auch die älteren Generationen haben natürlich einen Fortschritt gebracht. Und außerdem, ja, wir haben jetzt natürlich nochmal andere Sorgen und Probleme als die Generation vor uns. Wir leben gerade mit etwas mehr Privilegien, würde ich mal behaupten, und haben die Kapazitäten, uns damit auseinanderzusetzen. Und das dann auch nochmal zu erklären und zu wissen, so ey, ich weiß, ich habe so ein Privileg, dass ich auf so viele Informationen Zugriff habe. Und weißt du, was ich gelernt habe? Ich habe gemerkt, Feminismus ist inzwischen das und das und es ist so ein Werdegang und es gibt Feministinnen, die behaupten das. Also ich glaube, das finde ich einen guten Ansatz. Ich stehe auf einen Mann, der 10 Jahre älter ist, aber er hat eine Freundin. Wenn wir uns beruflich sehen, ist der gewisse Funke da, beiderseits. Er weiß, dass ich mehr Interesse habe. Was soll ich tun? Schwer. Ich bin eher Fraktion, wenn jemand vergeben ist und eben auch nicht in einer offenen Beziehung ist, dann Finger weg. Ich war aber auch schon in Situationen, wo ich mich in Männer verguckt habe, die in Beziehungen waren. Und die haben mir auch zum Teil verheimlicht, dass sie in Beziehungen sind. Und als ich das dann herausgekriegt habe, war ich so, also entweder du machst Schluss oder wir sind, das klingt aber auch scheiße, oh mein Gott. Nein, es war natürlich auch ein langer Prozess. Es war ein sehr langer Prozess, dass ich gesagt habe, hey, ich wusste nicht, dass du eine Freundin hast. Ansonsten wäre es niemals so weit gekommen, dass ich überhaupt so viel Kontakt habe mit dir. Zum Glück ist mit den beiden Typen auch nichts passiert, als sie noch in einer Beziehung waren. Und ich habe gesagt, ich will einfach nicht was mit einem Mann haben, der in einer Beziehung ist. Wenn es bei euch eh nicht so gut läuft, was dann auch nämlich die Typen gesagt haben, beide, so, ah ja, bei uns läuft es eh gerade nicht gut und es läuft gerade aus und bla bla bla, wir sind gerade so in dieser Endphase. Ich sagte, ja, super, wenn es dann eh endet, nicht wegen mir, sondern wenn es sowieso endet, dann melde dich danach. Aber so nicht. Und tatsächlich habe ich dann auch immer so gedacht, wenn ein Typ jemanden für mich verlassen würde, dann würde er mich auch verlassen für jemand anderes. Deswegen finde ich also vergebene Menschen, die dann einem signalisieren, sie hätten einen Crush auf einen, Alarmstufe rot für mich. Natürlich kann es sein, dass man sich noch in jemanden verliebt, wenn man in einer Beziehung ist. Aber ganz ehrlich, ich würde der Person dann auch sagen, ja, sorry, du musst dich jetzt entweder entscheiden oder du thematisierst das mit deinem Partner, Partnerin, dass du eine offene Beziehung haben willst. Ich bin nicht eine Side-Chick. Auch nicht eine heimliche Side-Chick. Und auch wenn du sagst, da gibt's schon einen gewissen Funken, wird es sagen, da wird geflirtet unter euch? Wie würde sich die Partnerin fühlen, wenn sie das herauskriegen würde? Da bekomme ich so einen Hals. So einen Hals kriege ich da. Ja, ich finde es unfair tatsächlich. Und ich finde, das muss man thematisieren. Und das schreit ganz stark danach, dass irgendjemand in dieser Konstellation stark verletzt wird. Also Situation abkühlen lassen und mal beobachten, würde ich behaupten. Ja, das waren meine vielen lustigen, teilweise langen und verschachtelten Antworten auf eure vielen entzückenden Fragen. Immer her damit. Ich liebe es zu wissen, was euch beschäftigt und was ihr gerne wissen wollt von mir, von unserem G-Spot, von unserer Redaktion. Also ja, her damit. Auch wenn ihr spezifisch zu Themen Fragen habt, wie zum Beispiel ja, Sex, Beziehungen, Freundinnenschaften und so weiter. Alles Mögliche. Ich bin gespannt. Wie immer, jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge G-Spot, überall, wo es Podcasts gibt. Und uns gibt es auch auf allen möglichen Social-Media-Kanälen, also Instagram, TikTok, YouTube. Und da gibt es Kommentarfunktionen und auch Daumen-Hoch-Funktionen und Herz-Funktionen und Follow-Aktionen. Please do that. I'd be very happy about it. Und bis dahin, ich hab euch lieb. Kuss auf die Nuss. Tschüss.
'G-Spot' ist ein Studio Bummens Original. Executive Producer Konstantin Seidenstücker und Leni Fester. Produktion und Redaktion Kate Kubel, P. Solomon Obong, Samuel Benke, Julia Schneider und ich, Stefanie Giesinger. Musik Jonas Hafke, Ton und Schnitt Konstantin Lange. Social Media Jessica Linder und Hanna Ackermann.
Die Studio Bummens Podcast-Empfehlung.
Jede dritte Sekunde streifen wir mit unserer Aufmerksamkeit ab. Das passiert dir auch? Guck keine Pornos, meditiere, mach
Wow, Timon, was machst du da?
Ich habe versucht, die Leute zu hypnotisieren, sodass sie unseren neuen Podcast Mind Date hören. Echte Männer meditieren, echte Männer machen Yoga, echte Männer machen Mindful.
Nee, lass mal nicht machen, da kriegen wir Ärger für. Aber du kannst ja einfach erklären, was wir machen.
Mein Name ist Timon Krause, ich bin Mentalist und in unserem neuen Podcast Mind Date geben wir euch regelmäßig kleine psychologische Tricks an die Hand, um euren Alltag besser zu bestreiten.
Es geht um die großen und kleinen Fragen des Lebens, also wie kann ich mich endlich besser konzentrieren, wie hypnotisiere ich meine Freunde oder wie erkenne ich, ob jemand auf mich steht.
Hört gerne mal rein, wir würden uns freuen.
Mind Date. Ab sofort, immer dienstags und donnerstags. Überall, wo es Podcasts gibt.